Radio M im Gespräch.
Die Tage werden wieder länger. Für alle, die den Frühling herbeisehnen, eine prima Sache. Wer allerdings den Sternenhimmel liebt oder wie mein heutiger Gast bei Radio M im Gespräch sogar nächtelang in der Kälte ausharrt, um Bilder von den Sternen und Galaxien zu machen, für den kann es gar nicht lange genug dunkel sein. Sonne, Mond und Sterne, sie haben schon die ersten Menschen fasziniert. Was sind diese Sterne und Planeten? Wie sind sie entstanden und welche Bedeutung haben sie für uns? Astrologen versuchen bis heute aus der Position von Himmelskörpern Ereignisse vorherzusagen, Persönlichkeitsmerkmale festzustellen, während die Astronomie Himmelskörper und den Weltraum mit naturwissenschaftlichen Mitteln beobachtet, erforscht und erklärt. Der Blick zum Himmel wirft natürlich auch die Frage nach Gott auf. Kann er all das wirklich im Handumdrehen geschaffen haben? Passt Gott und die Vorstellung von einem Schöpfer überhaupt noch rein in das Bild und Denken einer modernen, naturwissenschaftlich geprägten Zeit? Darüber unterhalte ich mich heute mit Dr. Norbert Peiler. Er ist Astrophysiker und arbeitet für einen großen europäischen Raumfahrtkonzern. Außerdem ist er Christ und wird mittlerweile Missionar der Sterne genannt. Warum das so ist, dazu gleich mehr. Herr Peiler, als Astrophysiker haben Sie doch bestimmt Zugang zu den tollsten Aufnahmen vom Sternenhimmel. Trotzdem stehen Sie nachts oft mit Ihrem Teleskop und Ihrer Kamera im Garten und fotografieren die Sterne. Was ist daran so faszinierend?
Das ist eine Frage, die mir meine Familie auch schon oft gestellt hat. Die ist nämlich resistent gegen meine Sucht. Und ich könnte mir einen Vergleich vorstellen zwischen einer organisierten Reise, wo sie irgendwo hingekarrt werden, der Bus hält, sie steigen aus, ihnen wird noch gesagt, wohin sie die Kamera zu richten haben und dass sie in 5 Minuten wieder ihre Plätze einzunehmen haben. Das finde ich zum Beispiel internetmäßig. Ja? Ich meine, all die Bilder gibt es ja wunderschön abrufbar im Internet. Aber jetzt mache ich mit meiner eigenen Beobachtung eine selbstorganisierte Reise. Ich spüre sozusagen Photonen, die seit Jahrmillionen oder Jahrmilliarden unterwegs sind und jetzt in dem Moment meine Netzhaut berühren und dort erreichen, dort ein Signal auslösen. Das finde ich faszinierend. Und wenn ich das dann noch tun kann mit einem Teleskop, das ich in meinem Ölkeller gebaut habe, dann kennt die Faszination keine Grenzen mehr.
Das klingt ja nach einem Hobby für jedermann, wenn man sich so ein Teleskop sogar selbst bauen kann. Außer für Frostbeulen vielleicht.
Man muss sehr, sehr winterhart sein, weil die kalten Nächte eben die günstigen sind. Da hat nämlich die Atmosphäre wenig Wasser und damit ist sie transparenter. Und da steht man dann bei minus 10 Grad draußen und muss feinste Knöpfchen noch bedienen können mit bocksteifen Fingern.
Wenn man Ihre Fotos sieht, dann scheint sich die Mühe und auch das Frieren ja doch zu lohnen. Mit einem Teleskop, da sieht man eben doch deutlich mehr als nur mit bloßem Auge. Welche Sterne und Planeten haben Sie denn schon in Ihrer privaten Galerie?
Es hat mir Freude gemacht, mich mit meinem Teleskop so ein bisschen nach außen zu arbeiten. Ja, ich habe sämtliche Planeten oder zumindest die großen porträtiert. Dann habe ich natürlich eine Aufnahme von der Sonne, den Orionnebel, der seinen Namen daher hat, dass wir im Orionarm unserer Milchstraße unterwegs sind und habe somit die nächste interstellare Nachbarschaft in unserer Galaxie fotografiert. Dann habe ich den Herkules M13 fotografiert. Das ist ein Kugelsternhaufen. Das ist eine Population, die unsere Milchstraße außen umgibt, also um unsere Milchstraße herum angeordnet sind. Und dann bin ich noch einen Sprung weitergegangen und habe mit der Andromeda-Galaxie die benachbarte Galaxie fotografiert, die unserer Milchstraße eben benachbart ist, unserer lokalen Gruppe von Galaxien gehört, zu der auch unsere Milchstraße gehört. Diese Entfernungsleiter, das fasziniert mich einfach, wie ich da einen Ausflug machen kann, der weitergeht als der Rand unserer Milchstraße.
Und das mit dem Teleskop aus dem eigenen Garten heraus, wo der Mensch es noch nicht mal bis zum Mars geschafft hat. Hat dieses Hobby, haben diese Bilder auch Ihr Bild von Gott verändert?
Es geht nicht spurlos an dem Bild vorbei, das wir von Gott haben. Und in dem Sinn hätte ich auch gesagt, mit der Freude an dem Ablichten von Gottes Natur ist auch die Freude an der Größe Gottes gewachsen.
Für einen Naturwissenschaftler klingt das ja schon fast schwärmerisch. Erleben Sie bei sich da zwei Seelen in einer Brust?
Natürlich ist dieses Ergebnis der Naturwissenschaft, was ich gerne in Folge von Werner Heisenberg als Naturbild bezeichnen möchte, nicht alles, und wir stellen das Weltbild über das Weltbild, das mich als Mensch ausmacht, während ich im Naturbild Physiker bin. Und für mich als Mensch passt natürlich sehr gut die Frage nach Gott dazu. Und ich muss mich jetzt aber aus einer etwas anderen Perspektive und nicht nur aus der rein naturwissenschaftlichen Perspektive dieser Frage nähern. Und da gibt es natürlich Referenzen, zum Beispiel die ganze Bibel ist ein Riesendokument vom Schöpfer mit einer einmaligen Menschheitsgeschichte von Alpha nach Omega sozusagen. Und ich kann diese Dinge im Weltbild, diese Glaubensaspekte, die kann ich natürlich an keiner Stelle irgendwo beweisen, aber es ist etwas, was tief in meinem Herzen steckt und was ich bekenntnishaft weitergebe und womit ich auch bekenntnishaft umgehe. Es ist tief in meinem Herzen, klingt so ein bisschen wachsweich und so. Ja, da fällt einem praktisch nichts Besseres mehr ein. Aber ich denke an diesen sehr berühmten Satz von jenem kleinen Prinzen, der eben festgestellt hat, dass man nur mit dem Herzen gut sieht. Und Sie und ich, wir haben die meisten Entscheidungen in unserem Leben aus dem Bauch getroffen. Und nicht über das Filterhirn.
Aus welcher Perspektive betrachten Sie denn dann die Schöpfungserzählung der Bibel, die Genesis?
So wie ich den Genesis-Bericht verstehe, mit seinen prosaischen Elementen und seinen naturwissenschaftlichen Elementen, liegt dieser Bericht gerade im Grenzbereich zwischen Naturbild und Weltbild. Und deshalb hat man aus der Perspektive beider Bilder dazu etwas zu sagen. Und das ist auch okay. Das kann sich im Grunde genommen sogar ergänzen. Aber da man mit so unterschiedlichen Voraussetzungen von der einen und von der anderen Seite kommt, sind die Brücken rar. Es gibt wenig Anknüpfungspunkte und ich wollte sicher kein Vertreter davon sein, dass man die Dinge so zusammenbiegt. Ich brauche diese Verbindung zwischen Weltbild und Naturbild, die möchte ich nicht mit aller Gewalt herstellen.
Aber zerreißt Sie dieser Konflikt nicht manchmal? Einerseits der Versuch als Wissenschaftler, alles sachlich und modellhaft zu erklären, ohne einen Schöpfergott, und gleichzeitig die Gewissheit Ihres Herzens, dass das nicht alles sein kann.
Zunächst ist es ein Spagat. Wir haben Sie richtig gesagt, das mag einem streckenweise zerreißen. Aber im Grunde genommen kann man die Dinge zusammenführen, nämlich wenn ich mir die Sicht leiste, ich habe in der Natur Gottes allgemeine Handschrift, das ist praktisch seine allgemeine Mitteilung, und ich habe seine sehr persönliche Mitteilung in Form der Bibel. Und ich denke, je mehr wir beide Quellen verstehen, umso schärfer werden die Konturen des Schöpfers. Und insofern kann man aus dem Konfliktpotenzial, das es in der Tat gibt, eigentlich Positives ziehen und die Dinge jetzt von der schönen Seite angehen. Und ich würde das diesbezüglich gern bekennen, dass aufgrund dieses Zusammenführens der Blick zum Himmel meinem Glauben zuträglicher war als meinem Wissen.
Klappt das denn auch umgekehrt? Also hilft uns der Blick in die Bibel weiter mit unserem Wissen über den Anfang der Welt?
Ich möchte den Genesis-Bericht nicht als Laborbericht zur Entstehung der Welt begreifen. Aber ich möchte ihn auch nicht einfach als Prosa stehen lassen. Warum? Weil er auch durchaus Elemente enthält, wo sich so ein Physiker festhalten kann.
Zum Beispiel?
Ja gut, es wurde Abend und Morgen. Das hat mit Sonne geht auf und Sonne geht unter zu tun. Oder dass festes Land sichtbar wurde. Oder dass Sonne, Mond und Sterne gemacht wurden. Was ja am Tag 4 vorkommen sollte, so wird es beschrieben. Obwohl man vorher schon das Wort aus Abendmorgen berichtet. Ja, das sind alles Dinge, die so ein bisschen neugierig machen. Was steckt da dahinter? Wie können wir das sortieren und einordnen? Und deshalb ist meine Überzeugung, dass es keine Punktlandung gibt auf die Frage, wie ist der Genesis-Bericht zu verstehen, wie ist der Anfang der Welt zu verstehen, sondern da gibt es Aspekte, die zu interpretieren sind und die nicht punktgenau festzumachen sind. Und ich möchte deshalb auch als Astrophysiker oder vielleicht gerade als Astrophysiker mit etwas Demut an diese Schilderung herangehen und mich fragen, was kann ich in der Natur lernen, auch mit dem Blick eines Astrophysikers lernen über den Ursprung des Kosmos, der mir aus der Sicht des Schöpfers geschildert wird.
Aber dann könnte man doch auch die Theorie der Evolution mit der Vorstellung von einem Schöpfergott von der Genesis verbinden, oder nicht?
Ich meine, Evolution ist das, wo ich ohne Schöpfer auskomme, wo ich die Gesetze der Natur und manchmal noch etwas mehr benutze und spielen lasse. Und dann eben auch das Recht des Stärkeren als Motiv nehme. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was dem biblischen Gott nicht ohne weiteres zu unterschieben ist. Das ist ein absoluter Fremdkörper. Diesen Charakter findet man an keiner Stelle. Ganz im Gegenteil, Gott hat immer Sorge gehabt für das Geringe. Und deshalb, glaube ich, laufen die Linien nur selten zusammen.
Wie viel weiß man heute eigentlich über das Weltall? Kann man sagen, so und so viel des uns bekannten Raums haben wir bereits erforscht?
Nach einer Periode, wo wir heute Astronomie in einem Ausmaß betreiben können, wie es nie zuvor möglich war mit Mitteln der Raumfahrt, dass man da heute so weit gekommen ist, dass man behaupten muss, wenn wir alles beobachten, diesem großen Weltraum, was beobachtbar ist, was also mit Lichtwechsel wirkt, dann hätten wir im Maximum nur 4% der existierenden Materie gesehen. Alles andere gehört zu einer dunklen Komponente, von der wir noch nicht mal wissen, woraus sie besteht. Sie besteht jedenfalls nicht aus Atomen, mit denen unsere Welt und Sie und ich aufgebaut sind. Das sind so ein paar Merkmale, die wir aussprechen können, die wir hinschreiben können, aber nicht erklären.
Immerhin etwas.
Gut, das sagt aber eben auch, auf welch wackeligen Beinen unsere heutige Vorstellung steht. Ich meine, wenn man mal 96% des Existierenden für unbekannt erklären muss, das ist eine Katastrophe eigentlich.
Stichwort Katastrophe. Kinofilme, die von Einschlägen gigantischer Asteroiden erzählen, sind immer Kassenknüller. Sind solche Bedrohungen für die Erde eigentlich real?
Wir haben neben einer hochexplosiven Sonne in unserer Nachbarschaft sozusagen auch viele erdnahe Objekte, die uns bedrohen und die Tag und Nacht beobachtet werden, verfolgt werden, sodass wir ihre Bahn verstehen, Voraussagen machen können. Und wir sind zum Beispiel der Meinung, wenn uns da eines zu nahe käme, hätten wir als Raumfahrer die technischen Mittel, um so eine Katastrophe, wenn wir sie denn rechtzeitig erkennen und angehen, dass wir sowas verhindern könnten. Wir sehen auch bei genauem Hingucken, dass wir Raffinessen haben, die wir so gar nicht erkannt haben, aber im Ernstfall eben als solche kennengelernt haben. 1994 war es zum Beispiel, da kam ein Komet Shoemaker-Levy auf uns zu, von außen Richtung Sonnensystem Inneres und damit Richtung Erde. Der musste aber an dem großen Jupiter vorbei und der Jupiter hat ihn mit seiner gewaltigen Gravitationskraft zunächst mal seine Bahn verbogen. Aber die Kraft von Jupiter war so stark auf diesen Kometen, der hat nicht nur die Bahn verbogen, sondern er hat den Kometen zerbröselt. Es waren 21 Bruchstücke am Ende, die Richtung Erde weiter flogen, aber wir konnten noch zugucken, wie die Bahn so weit verbogen wurde, dass Jupiter sie alle Bruchstücke vor unseren Augen aufgesammelt hat.
Diese Anziehungskraft von Jupiter hat uns also vor dem großen Crash gerettet. Gibt's noch mehr solcher Raffinessen, die die Erde schützen?
Es ist wirklich die Vielzahl von Raffinessen, die in Summe eben einen Planeten möglich machen, der Leben erhält. Ich meine, schauen Sie zum Beispiel die inneren oder den äußeren Nachbarn der Erde an, die Venus und Mars außen. Ja? Die sind alle erdähnlich aufgebaut, aber durch die Treibhauswirkung der Atmosphäre der Venus haben wir dort 400 Grad, knapp 400 Grad Celsius Tagestemperatur. Ja, da können Sie Spiegeleier backen auf der Oberfläche. Wenn Sie nach außen gehen zum Mars, dann ist dort alles gefroren und auch dadurch, dass Mars keine Atmosphäre hat, prasselt die ganze hochenergetische Strahlung, die schweren Atomkerne prasseln auf den Mars und auf dem Mars kann niemand leben. Deshalb mögen Venus und Mars Geschwister der Erde sein, von ihrem Aufbau her, auch zum Leben taugen sie nicht. Und die Gründe dafür liegen zum Beispiel darin, dass die Erde ein ausgeprägtes Erdmagnetfeld hat, sozusagen als Ritterrüstung, die uns, die Erde, vor den hochenergetischen Teilchen von außen schützt.
Es ist nicht zu überhören, dass die Astrophysik eine echte Leidenschaft für sie ist, aber selbst in ihrer Freizeit lässt sie das Thema nicht los. Sie haben einige Bücher geschrieben, sie halten Vorträge an Hochschulen, in Kirchengemeinden und Gruppen und erzählen dort von der Faszination des Himmels und der Sterne. Warum tun Sie das?
Ich finde es faszinierend, dass ich durch meinen Beruf der Gemeinde dienen kann. Ich merke, wie an vielen Stellen das Problem zwischen Genesis und Urknall ganz groß hochkommt, Feindbilder sozusagen entstehen. Und da ich in meiner Person beides auch zu vereinen habe, glaube ich, habe ich zu diesen Themen etwas zu sagen. Das ist für mich schön, wenn dadurch in Gemeinden etwas ausgelöst werden kann, durch das, was Gott gemacht hat und durch das, was er uns in der Erkenntnis darüber zugänglich gemacht hat. Wenn das wieder in die Gemeinde zurückfließen kann, ist das für mich ein sehr befriedigendes und freudiges Ereignis. Und das ist etwas, was mir immer wieder Kraft gibt, mich am Wochenende aufzumachen und, was weiß ich, nach Norddeutschland zu fahren oder in die Schweiz zu gehen oder sonst was, um dort als, ja, wie ich in der Zwischenzeit genannt werde, Botschafter oder Missionar der Sterne aufzutreten.
In den Kirchen geht es ja sonst viel um sogenannte weiche soziale Themen, um Familie, um Diakonie oder Seelsorge. Spricht da ein Vortrag über das Weltall und die Sterne ein eher männliches Publikum an?
Es ist sehr offensichtlich, dass ich zu vielen Männervespern eingeladen werde. Das ist etwas, was genau auf das reagiert, was Sie da ansprechen. Oder ich war irgendwo im Kölner Raum, mache einen Vortrag und unter meinen Zuhörern, da sitzt ein Missionar aus Mikronesien und er sagt, wir haben folgendes Problem, wir haben eine Frauenkirche allmählich oft in Mikronesien und genau die Botschaft von einem mächtigen Schöpfer, der transparent wird in den Raffinessen, in den Feinabstimmungen, in der Schönheit. Das ist eigentlich eine Botschaft, die diese Männer dort brauchen. Warum? Sie können mit einem popelig kleinen Jesuskindlein, das in den Armen von der großen Maria da irgendwo noch gibt, können die nichts anfangen. Oder einer, der da einfach sich am Kreuz da abschlachten lässt, ja, ohne Moon, Mäh. Und deshalb haben wir in stark einem Jahr eine Reise nach Mikronesien geplant und wir werden denen über Astronomie, Astrophysik und über die Größe Gottes erzählen.
Vielen Dank, Dr. Norbert Peiler, Astrophysiker und Missionar der Sterne, für dieses ausführliche Gespräch. In 2 Wochen in der nächsten Ausgabe von Radio M im Gespräch geht's bei uns um die Resilienz. Was das ist und wozu man sie braucht, das erfahren Sie dann bei uns. Bis dahin Ihnen alles Gute. Ich bin Kerstin Vogel. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.